Der Radio 1 und Freitagssalon. Live aus dem Renaissance-Theater. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Freitagssalon als Hörerinnen und Hörer von Radio 1 und hier im Renaissance-Theater. Eben als es in den Nachrichten hieß, dass die Renovierung des Schloss Bellevue 8 Jahre dauert, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, gab es hier ein heiteres Gelächter im Saal und alle haben sich zugeraunt. Oder 15 oder 25, mal sehen. So viel dazu. Leider ist unser Thema, über das wir heute reden, nicht ganz so lustig wie die Renovierung des Schlosses Bellevue. Wir reden über Krieg. Angeblich lieben ja die Menschen den Frieden mehr als den Krieg. Andererseits wurde und wird dafür ziemlich viel gekämpft auf der Welt. Bekanntlich liegt das immer an den anderen. Also wir wollen Frieden und bei den anderen weiß man immer nicht. Wobei wir für die anderen selber die anderen sind, aber wir sind trotzdem anders. Jetzt könnte man meinen, das sei normal und auch angebracht, wenn man beim Thema Krieg und Frieden schnell in ethische und politische Dilemmata gerät. Die interessante und verstörende Beobachtung ist aber, das stimmt gar nicht. Wenn man sich in unserer Öffentlichkeit umguckt, von Dilemma keine Spur, sondern im Gegenteil absolute Selbstgewissheit, denn wie gesagt, die anderen sind schuld und wir sind anders. Über dieses vertragte Thema rede ich heute mit dem Philosophen Julian Nieder-Rümelin. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und danke Ihnen für Ihr Kommen. Hallo. Es fällt nicht so leicht, Sie vorzustellen. Sie sind nämlich einer der ganz, ganz wenigen in diesem Land, der sowohl auf eine akademische als auch auf eine politische Laufbahn zurückblicken kann. Sie waren an verschiedenen Universitäten Professor für Philosophie und Politik, am längsten an der LMU in München. Sie waren Kulturreferent der Stadt München, dann Kulturstaatssekretär unter Gerhard Schröder, Mitglied des SPD-Parteivorstands und Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission. Ihr bislang letztes Buch aus dem vergangenen Jahr heißt Epochenbruch, auf dem Weg in eine neue Weltordnung und passt zu unserem Thema heute Abend. Herr Nieder-Rümelin, was ist Krieg?
Also ich würde so weit gehen und sagen, Krieg ist eigentlich das absolut Böse. Krieg heißt nämlich, dass man Menschen zu bloßen Objekten macht. Ja? Schon die Berichterstattung, dieser Materialverschleiß, der gegenwärtig stattfindet, Materialverschleiß, dann kommt eine Zahl, so und so viel Tausend pro Monat tote Soldaten auf beiden Seiten, halten die nur noch so und so lange durch. Der Zynismus, der darin besteht, dass manche, sagen wir mal, Schreibtischtäter ernsthafte Kalkulationen anstellen, welche nukleare, ich rede von einem tatsächlichen Vorgang, nukleare Erstschlagskapazität die USA gegenüber den größten Metropolen Chinas haben müsse, um China im Falle eines Krieges gleich in den Anfangswochen besiegen zu können. Das ist alles dermaßen grotesk, oder um jetzt vor ein paar Tagen schreibt eine seriöse Schweizer Tageszeitung, dass die einzige Lösung für die aktuelle Problematik in der Ukraine ist, dass Russland eine totale Niederlage erlebt. Und es gibt eine EU-Außenbeauftragte, die davon redet, dass Russland als Staat zerschlagen gehört. Von was reden die Leute eigentlich? Das ist ein dermaßen leichtfertiges Spiel mit Menschenleben, mit unserem Leben, weil das kann jederzeit eskalieren. Und das absolut Böse besteht darin, dass wir bestimmte Standards der Rechtsordnung, der Demokratie, Artikel 1, Absatz 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, wie nichts und wieder nichts, sofort aufgeben, wenn von Krieg die Rede ist. Im Gaza-Krieg wurde gesagt, naja, es ging um zwei Hamas-Offiziere, die zu töten waren und naja, da mussten eben Schulkinder, ich weiß nicht wie viel zig Schulkinder, ihr Leben lassen. Das ist ein Zynismus, der schwer erträglich ist und dieses schnelle Kippen von einer sozusagen zivilen Art des Umgangs mit Menschenleben und Menschenwürde und Selbstbestimmung zu diesem Instrumentalisierungsdiskurs. Menschen sind Material, sind Gegenstände, die man abknipsen kann, ausschalten kann. achten Sie mal auf die Sprache, ausschalten. US-Militär hat, weiß nicht wie viele Spitzenfunktionäre des iranischen Regimes, ausgeschaltet. Nein, sie haben sie getötet. Ja, das macht mir wirklich Angst.
Es gibt den berühmten Heraklitsatz, der in Bezug auf Krieg immer wieder zitiert wird, der tatsächlich aber auch ganz spannend ist, wenn man ihn mal in seiner Gänze liest. Da heißt er nämlich, Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien. Wenn man das richtig versteht, was bei Heraklit, glaube ich, immer nicht so einfach ist, aber Sie sind ja Philosoph, das ist ja Ihr Job, sowas zu verstehen, dann heißt das ja, dass sozusagen der Konflikt die eigentlich ordnende Kraft im Universum ist. Denn was hier gesagt wird, ist ja Ordnung, die hier hergestellt wird, nicht? Also zwischen den Menschen und den Göttern, die Hierarchien werden geklärt. Also der Krieg schafft Ordnung eigentlich.
Also das Schwierigste in der Philosophie ist wahrscheinlich die Interpretation der Vorsokratiker. Ja, da gibt es dann immer nur so Bruchstücke. Heraklit war offenkundig ein bedeutender Philosoph. Platon hat ihn verehrt und viele andere. Aber wir haben ja nur ein paar Fragmente. Ja. Es sind überall nur Fragmente und dann wird daraus alles Mögliche zusammengesetzt. Ich glaube, die Übersetzung mit Krieg ist an der Stelle falsch. Sie haben es am Ende auch getan. Sie haben gesagt Konflikt. Es ist der Konflikt, die Auseinandersetzung. Und wenn man an einen viel moderneren Denker, an Hegel oder auch Marx denkt. Nicht? Bei Marx wird die Geschichte vorangetrieben durch Klassenkämpfe, ja? Und bei Hegel eben durch Konflikte in seiner Philosophie zwischen These, Antithese und Synthese. Und dann wird das auf eine neue, höhere Ebene gehoben. In dem Sinne könnte man ja sagen, klar, es würde alles zum Stillstand kommen, wenn es keine Konflikte, keine Auseinandersetzung mehr zwischen unterschiedlichen Lebensvorstellungen zwischen verschiedenen Wertordnungen und Ähnlichem gäbe. Aber wenn es in den Krieg umschlägt, dann schlägt es, da bleibe ich dabei, in das Unmenschliche, eben in dem Sinne das absolut Böse um.
Ja. Sie haben ja eben schon in Ihrer Einleitung sozusagen schon ein bisschen die Stimmung beschrieben, die in diesem Land herrscht, in der Bundesrepublik Deutschland heute. Dazu kommen wir ja auch noch. Natürlich wollen wir darüber reden. Aber eine Beobachtung oder ein Gefühl, was ich habe, und ich weiß nicht, ob das zynisch ist oder sarkastisch oder vielleicht nur pessimistisch oder vielleicht ganz realistisch, das würde ich gerne mit Ihnen teilen, nämlich ich habe das Gefühl, dass manche Menschen sich im Frieden langweilen. Kann das sein?
Also man sagt zumindest, dass die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges einen solchen Charakter hatte. Ja? Also es war auch nicht dauernd Frieden, aber die Kriege waren begrenzt und es schien so eine Art, ein Leben möglich, in dem die Konflikte kontrolliert sind. Und es gab viele Menschen, die offensichtlich den Eindruck hatten, das tut uns auf Dauer nicht gut. Ja, wir werden verweichlicht und so. Ja. Und dann die Begeisterung eines Gutteils der männlichen Jugend. Wir ziehen in den Krieg, kommen allerdings in ein paar Wochen wieder siegreich zurück. Ja, die wechselseitige Fehlwahrnehmung spielt in allen Kriegen eine wichtige Rolle. Das ist der Erste Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war es nach allem, was man von den Zeitzeugen hört, anders. Die Leute sind wieder in den Krieg gezogen, aber ohne jede Begeisterung. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder diese Illusion erleben, dass Menschen massenhaft glauben, Krieg tut uns gut. Krieg ist im Nuklearzeitalter die Bedrohung der Existenz der Menschheit. Das ist nochmal eine Veränderung gegenüber dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert.
Glauben Sie, dass es immer Krieg geben wird?
Also ich bin Kantianer in mancher Hinsicht und der weise, älter gewordene Königsberger Philosoph hat 1795 eine bemerkenswerte Schrift vorgelegt. Das ist gar keine philosophische Abhandlung, wie man meinen könnte, sondern das ist ein Friedensvertrag. Nennt sich bei ihm Fœdus Pacificum, Friedensvertrag. Und dort überlegt Kant, unter welchen Bedingungen ein Weltfriede denkbar ist, ohne Weltstaat. Ja, und er hat da offenbar viel hin und her überlegt, weil eigentlich müsste man sagen, nach seiner sonstigen Philosophie, ohne staatliches Gewaltmonopol, ohne Rechtsordnung, kein ziviler Friede. Und warum soll das nicht dann gelten international? Solange es dort keine internationale Rechtsordnung gibt und ein Gewaltmonopol, wird es Kriege geben. Und Kant kam dann zu dem kühnen Schluss, das ist nicht zwingend. Und wenn ich darf, will ich es kurz schildern, weil das nicht ganz uninteressant ist. Und Sie werden gleich sehen, es ist auch von aktueller Relevanz, wie mir scheint. Was er sich überlegt, ist mal angenommen, die Welt bestünde aus Republiken. Republiken sind nicht ganz dasselbe wie Demokratien, aber so ziemlich. Das Republiken zeichnen sich dadurch aus, dass die Menschen wissen, was die da oben tun. Es gibt keine Geheimverträge. Publizitätskriterium nennt er das, ja, das Kriterium der Öffentlichkeit. Es gibt keine Geheimabsprachen, es gibt keine Diplomatie, die wir nicht kennen. Ja. Bei WikiLeaks, ja, da wurde mal aufgedeckt, was wir alles nicht kennen. Ja, ein paar Jahre her, aber das war hochinteressant und auch abstoßend. Und wenn dann weitere Bedingungen erfüllt sind, einzelne Staaten sind nicht abhängig von anderen, keine Verschuldung bei anderen Staaten, haben wir natürlich heute anders, keine stehenden Heere, die jederzeit zuschlagen können. Modern gesprochen wäre das strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit. Ja, der Angreifer ist immer im Nachteil, der Verteidiger ist im Vorteil. Und wenn die Menschen von der Würde jedes einzelnen Individuums überzeugt sind und ein Interesse daran haben, dass sie ihr eigenes Leben weiterleben können und bereit sind, nicht andere für staatliche Zwecke zu opfern, dann könnte ein solcher Friedensvertrag zum ewigen Weltfrieden führen. Das wird bei ihm selber ironisiert. Und er sagt dann, ja, ja, die Praktiker der Politik werden auf uns oder auf mich als Schulweisen herabsehen und das nicht ernst nehmen. Und jetzt kommt der Clou. Die frühere Botschafterin der USA, Goodman, die hier in Berlin ja Botschafterin war, die hat einen Ehemann, den man viel weniger kennt als sie. Der heißt Michael Doyle, ein Politikwissenschaftler. Und der hat vor vielen Jahren alle Kriege, seitdem es moderne Demokratien gibt, untersucht und festgestellt, merkwürdigerweise, es hat noch keinen genuinen Krieg zwischen zwei Demokratien gegeben. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Aber jetzt kommt, darf ich das noch sagen, das ist vielleicht wichtig als Einschränkung. Daraus schließen manche, ach so, Regime-Change, das ist die Legitimation des Regime-Change. Dann müssen wir dafür sorgen, dass das iranische Regime weggebombt wird und Irak und so weiter und so weiter. Nein, das ist nicht die These, auch nicht die These von Kant, sondern die These ist, es muss immer die jeweilige Bevölkerung oder Volk jetzt im Demos-Sinne, also nicht Ethnos, muss diese Veränderung zur Republik oder zur Demokratie selbst zustande bringen, um Werte und Normen dann auch wirklich zur Lebensform zu machen. Und dann besteht in der Tat die Chance, dass wir anders auch als Staaten miteinander umgehen. Also ich gebe diese Hoffnung nicht auf.
Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon aus dem Renaissance Theater in Berlin. Ich sitze mit dem Philosophen Julian Niederrümelin hier und wir sprechen über den Krieg. Sie haben bestimmt von dem Interview gehört, dass der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus, Stephen Miller, im Januar CNN gegeben hat, dem Journalisten Jake Tapper. Und das Interview, die Zeile, die dann groß zitiert wurde, lautet original übersetzt: Jake, wir leben in einer Welt, in der man zwar so viel über internationale Höflichkeiten und alles Mögliche reden kann, wie man will, aber wir leben in einer Welt, in der realen Welt, Jake, die von Stärke bestimmt wird, die von Gewalt bestimmt wird, die von Macht bestimmt wird. Das sind die eisernen Gesetze der Welt, die es seit Anbeginn der Zeit gibt. Das ist der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus. Zurzeit, jetzt, gerade, heute. Das ist so eine Vulgäranthropologie, die jetzt wiederkommt, ja nicht nur bei diesem Verrückten, sondern auch bei anderen. Gegen die ist aber merkwürdigerweise schwer anzugehen. Warum?
Also ich halte diese These einfach für falsch. Und das lässt sich auch relativ schnell zeigen. Also eine der unangenehmsten Staaten für die Sowjetunion war Jugoslawien. Auch Albanien. Albanien, die Älteren werden sich erinnern, mit Enver Hoxha, da gab es bei uns besonders Clevere, die da mit Plakaten durch die Straßen gelaufen sind und sich für Enver Hoxha eingesetzt haben. Das war also der Ultrastalinist überhaupt, nachdem die Sowjetunion schon längst den Stalinismus abgelegt hatte. Und Jugoslawien war der liberale Sozialismus mit Ein- und Ausreise und einem gewissen Maß von Marktwirtschaft und viel mehr bürgerlichen Freiheiten, als das in der Sowjetunion und in ihren kontrollierten Staaten der Fall war. Auf keinen Fall hätte die NATO einen Krieg riskiert wegen Jugoslawien oder Albanien. Die Sowjetunion hat aber beide Staaten nie angegriffen. Sie hat überhaupt die neutralen Staaten, Finnland zum Beispiel, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht angegriffen. Finnland war neutral, hatte also nicht den Schutz der NATO. Oder wenn man in den Fernen Osten geht, da haben da den Gigant China. China könnte alle Länder um sich herum, die nicht in der NATO sind, Laos, Birma, Vietnam, Kambodscha und so weiter, selbstverständlich jederzeit mit militärischer Macht unter ihre Kontrolle bringen. Sie haben einmal so eine Strafexpedition nach Vietnam gemacht. Ja? Das war aber nur eine Strafexpedition, in Anführungszeichen. Es sind viele Menschen gestorben, dann haben sie sich wieder zurückgezogen. Das heißt, die Vorstellung, der Stärkere nutzt seine Macht, um die Schwächeren zu unterjochen, ist so falsch. Ich will es deswegen sagen, in welcher Weise stimmt. Wenn der Stärkere sich bedroht fühlt durch den Schwächeren, dann besteht diese Gefahr. Also wenn die Situation in irgendeiner Weise gefährlich wird für den Stärkeren oder den vermeintlich Stärkeren, dann sind solche Mächte, USA ist auch ein Beispiel dafür, gerne bereit, ihre militärische Überlegenheit einzusetzen. Aber die bloße Unterlegenheit führt nicht zur Durchsetzung der jeweils stärkeren militärischen Macht. Und da kann man ein bisschen in die Antike gehen, um das zu überprüfen. Die ganzen großen Kriege in der Antike, die waren ja gruselig. Wir machen übrigens, darf ich das kurz sagen, Ende dieses Monats eine schöne Tagung hier auf der Museumsinsel in Berlin zusammen mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da geht es um die antiken Ursprünge der Demokratie und die damalige Gefährdung und die heutige. Und eine interessante These ist, dass die Demokratie als Staatsform eine Antwort war auf nicht abreißende Bürgerkriege zwischen Adelsklicken, die sich wechselseitig umgebracht haben. Gar keine Revolution wie in Frankreich 1789, sondern irgendwann musste das beendet werden, diese permanenten Auseinandersetzungen. Und da hat man gesagt, wir brauchen einen anderen Entscheidungsmodus. So sagen manche Historikerinnen, die in Athen lehren. Und das ist eigentlich auch interessant, die Demokratie als Antwort auf die Kriegsgefahr.
Ja. Deutschland war ja nach den Erfahrungen zweier Weltkriege eine ziemlich zivile, friedliche Gesellschaft. Würden Sie sagen, dass wir zurzeit einen Paradigmenwechsel erleben, was den Krieg angeht?
Also ich muss sagen, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass in so relativ kurzer Frist eine bellizistische, wollen wir mal es noch nennen, wir können ja nochmal drüber sprechen, was wir darunter verstehen, aber eine bellizistische Stimmung, nicht in der Bevölkerung insgesamt, sondern in bestimmten Teilen der veröffentlichten Meinung, in bestimmten Teilen der Politik, um sich greift. Und ja, ich meine, wir sind beide wahrscheinlich apostrophiert als Intellektuelle und deswegen kann ich das vielleicht sagen. Typischerweise ist es besonders das intellektuelle Milieu, was solche raschen Stimmungswechsel von einem mehr oder weniger dogmatischen Pazifismus zu einem mehr oder weniger dogmatischen Bellizismus sehr rasch mitmacht. Die Bevölkerung insgesamt, wenn die Umfragen stimmen, die wir so bekommen, ist trotz der Dauerbeschallung relativ resilient. Sie haben da Misstrauen. Sie sagen, na, das mehr Diplomatie wäre eigentlich besser und so. Erstaunlicherweise. Aber wenn man viele Debatten in Talkshows, im Fernsehen und sonst wo beobachtet, hat man den Eindruck, alles, was wir uns mühsam erarbeitet haben, nämlich zum Beispiel die Einsicht, dass niemand sicher ist, ich zitiere nur einen typischen Spruch der Sicherheitspolitik der Zeit, der Epoche zuvor, niemand ist sicher, wenn nicht alle sicher sind. Man muss also eine Politik verfolgen, bei der niemand sich bedroht fühlen kann. Sicherheit entsteht nicht durch wechselseitige Aufrüstung. Das ist völlig labil, das kann man sich auch genau überlegen, spieltheoretisch und entscheidungstheoretisch. Sondern Sicherheit entsteht dadurch, dass wir eine Struktur haben, in der Aggression sich nicht lohnt. Ja, das ist ganz was anderes. Und wir haben all diese Botschaften der damaligen Zeit, die seit 1962, seit der Kuba-Krise so langsam in die Köpfe gesickert ist. John F. Kennedy hat eine wichtige Rolle gespielt dabei. Ja, und dann Willy Brandt, 1969 vor allem folgende. Stabilität zu wahren, da sind Konflikte, da sind auch noch und noch Kriege, Stellvertreterkriege auf der ganzen Welt geführt worden. Aber allen war klar, Vorsicht, wir befinden uns am Abgrund. Das kann jederzeit kippen und dann haben wir einen Nuklearkrieg. Und das scheint auf einmal vergessen. Und ich habe ja vorher ein paar Zitate gebracht. Die Leute reden davon, als wäre Krieg jetzt das Normalste von der Welt und wir müssen uns jetzt vorbereiten. Es gibt einen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels mit Namen Karl Schlögl, lange Zeit überzeugter Kommunist, wie übrigens viele Maoist, viele aus diesem Spektrum der Osteuropa-Forschung. der sagt, die Leute wollen es einfach nicht begreifen. Wir leben in einer Vorkriegszeit.
Darf ich?
Wir leben in einer Vorkriegszeit.
Genau. Schlögl, das ist nämlich interessant, dass Sie ihn zitieren. Ich finde es interessant, dass Sie eben gesagt haben, die Intellektuellen sind mit diejenigen, die am schnellsten und am komplettesten sozusagen sich drehen und sich wandeln. Karl Schlögl hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen und hat in der Paulskirche eine Rede gehalten vor der Elite des deutschen Geisteslebens, also vor Verlegerinnen, Schriftstellerinnen, Politikerinnen, also Leuten, also alle Leute, das ist relativ groß, die Paulskirche, und alle, die irgendwie irgendwas zu sagen haben in diesem Land, die waren alle da. Ja? Also das muss man jetzt ganz klar sehen, und das ist wirklich... Und er hat eine Rede gehalten, und ich erlaube mir mal ganz kurz einen Absatz, nur einfach ihn daraus vorzulesen. Er redet von den Ukrainerinnen und Ukrainern, weil darum geht es ja. Weil sie an vorderster Front stehen, wissen sie mehr als wir im noch sicheren Hinterland. Weil sie einem überlegenen Feind ausgeliefert sind, müssen sie schneller und intelligenter sein als er. Sie sind in einer postheroisch gewordenen Welt Helden, ohne davon Aufhebens zu machen. Stoische Gelassenheit ist für sie ein Luxus, den sie sich erst wieder leisten können, wenn der Krieg beendet ist. Auszuhalten, durchzuhalten, der unsäglichen Erschöpfung zum Trotz, das ist die Revolution der Würde in Permanenz. Sie sind es, denen wir unseren Frieden verdanken, und sie entrichten den Preis, der in Zahlen sich nicht berechnen lässt. Das, und dann sind alle aufgestanden und haben geklatscht. Und mach Sie darauf aufmerksam und nutze jetzt einfach die Gelegenheit zu sagen, dass auf der Website des Deutschen Historischen Museums im Zusammenhang mit der NS-Kriegspropaganda von der mythologischen Überhöhung von Kampf, Opfer und Heldentod die Rede ist. Und meine Frage an Sie, weil Karl Schlögl ist kein Nationalsozialist, schon klar, aber es ist interessant für mich, dass ganz offensichtlich, wenn Leute Kriege führen oder gut heißen, sie ganz automatisch, selbst wenn sie Intellektuelle sind, in diese Rhetorik rutschen und es dann nicht mehr merken. Also Karl Schlögl merkt offensichtlich gar nicht, dass seine Rhetorik 1:1 NS-Rhetorik ist oder die Rhetorik von Putin ist. Das ist ihm, dass wenn sie ihm das sagen würde, ich weiß gar nicht, was er dazu sagen würde. Muss das so sein? Also ist das ein zwangsläufiges Gesetz, dass jeder, der Krieg führt, dann praktisch bei dieser Mythologisierung und Überhöhung des Opfertodes des Helden sozusagen landet? Oder ganz kurz, das ist schon ein wichtiger Punkt. Oder kann man Krieg auch, vielleicht ist das auch eine perverse, verrückte Idee von mir, kann man Krieg sozusagen auch nüchtern, demokratisch, vernünftig als Bürger in Uniform führen?
Also ich glaube, und es ist ja eigentlich eine Hoffnung, dass man vernünftig nicht Krieg führen kann. Weil was heißt vernünftig Krieg führen? Das heißt, dass man also bereit ist, Menschen zu töten.
Menschen zu töten. Nun wurden die aber erstmal angegriffen und mussten sich ja verteidigen. Das ist ja, steht ja hier auch zwischen uns ja auch außer Frage. Nicht, dass, um das jetzt mal hier als salvatorische Klausel. Also das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den die Russen dort vom Zaun gebrochen haben. Völlig egal, wie die Vorgeschichte war. Und die Ukrainer mussten sich dagegen verteidigen und haben dazu auch jedes Recht. Darum geht es mir gar nicht. Das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist die Begeisterung, irgendwie so diese Erotisierung. Die Erotisierung des Kampfes, die Ukrainerinnen uns präsentieren und die wir mitmachen in Form von Herrn Schlögl und der gesamten Paulskirche. Das verstehe ich nicht, das überfordert mich auch.
Also ich bleibe trotzdem mal bei diesem Gedanken, den will ich Ihnen schon zumuten. Also erstens mal, es gibt auf beiden Seiten, das haben Sie auch schon angedeutet, auf beiden Seiten diese Heroisierung des Krieges gegenwärtig, auch auf der russischen Seite und auf der ukrainischen Seite. Und es gab sicher Kriege, die in der Öffentlichkeit anders geführt wurden. Also bevor die 68er den Vietnamkrieg und übrigens auch Hannah Arendt in ihren Pentagon-Paper-Analysen sich vorgeknöpft haben, war der Vietnamkrieg weit weg und die Soldaten wurden eingesetzt. Das waren Berufssoldaten und die Bevölkerung sollte das nicht groß mitbekommen. Da war von Heroismus nicht die Rede. Soweit ich weiß, soweit ich mich zurückerinnere. Das heißt, man kann Kriege sozusagen sehr sachlich führen. Das beschreibt übrigens Immanuel Kant wunderbar und zynisch. Ja, solange die zwischen ihren Gelagen und Festtagen auf dem Schloss mal zwischendurch entscheiden, mal Krieg zu führen, weil sie selber nicht betroffen sind und so. Ja. Also diese Art Kriegführung gibt es. In dem Moment, wenn es um einen existenziellen Krieg geht, und das ist beim Konflikt zwischen Ukraine und Russland der Fall, ändert sich die Lage. Dann ist die Bevölkerung sozusagen notwendig, deren Solidarität mit den Kämpfern ist erforderlich. Und diejenigen, die kämpfen, es gibt ja so einen bösen, aber zutreffenden Spruch, wenn Kriege stattfinden, dann beruht das darauf, dass sich alte Männer, die sich hassen, das entscheiden und junge Männer, die sich nicht hassen, sich wechselseitig umbringen. Da ist was Gruseliges und Wahres dran. Das Kalkül derjenigen, die die Entscheidungen treffen, ist ein ganz anderes als das derjenigen, die dann Krieg führen müssen. Und da bleibe ich dabei, selbst wenn es ein legitimer Verteidigungskrieg ist, das ist in der Ukraine der Fall, ein bisschen komplex die Situation, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, ist immer noch die Frage, da sind mir gegenüber Menschen, die selber ja diesen Krieg nicht entschieden haben. Die töte ich jetzt. Kann man das kühlen Herzens tun, ohne jedes Mitleid, sachlich? Ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, aber es scheint mir einfach nicht möglich zu sein. Das heißt, es entsteht zwangsläufig zwischen den Kombattanten, die beteiligt sind, Hass schon deswegen, weil Freunde gestorben sind und so weiter. Und das erst führt dann zu dem Furor, der die Bereitschaft triggert, dass ich dann bereit bin, andere Menschen oft zu zig, viele Menschen auf einmal zu töten mit militärischen Mitteln.
Das erklärt nicht, warum 700 Leute in der Paulskirche aufstehen. Denn wenn sich das in Kiew abgespielt hätte, diese Szene, würde ich das verstehen und würde mir nicht anmaßen, diese Leute zu kritisieren. Weil wenn du deine Familie in Gefahr siehst oder selber, dann ist die Situation emotional eine andere. Und ein Außenstehender hat sich dazu, finde ich, nicht so zu verhalten. Das trifft aber für die Leute in der Paulskirche und für Herrn Schlögl übrigens persönlich auch nicht zu. Ich finde, diese Leute hätten die Pflicht, sich zu überlegen, was sie mit der Sprache machen und in welche Sprachtraditionen sie sich begeben als Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Es ist jetzt auch nicht irgendwie von einer Autohandlung irgendwie, sondern es ist der Buchhandel, der ihm den Preis gegeben hat. Und die Sprache ist in einer Art und Weise entgleist, dass ich, und ich mache jetzt, ich lächle jetzt, wenn ich das sage, aber ich finde das überhaupt nicht lustig. Ich finde, mich erschüttert das zutiefst, weil ich mich plötzlich so fremd fühle in dieser Gesellschaft. Ich denke so, diese 700 Leute in der Paulskirche, wenn ich da drin gesessen hätte, ich hoffe, ich wäre aufgestanden und rausgegangen. Weil ich gesagt habe, Leute, das müsst ihr ohne mich machen. Und keiner steht auf, sondern die klatschen. Was ist da passiert? Das ist doch total, total gruselig, oder nicht?
Also was in der Paulskirche jetzt passiert ist, ich war nicht dabei, weiß ich nicht. Aber was passiert in der Gesellschaft ist, dass es gelingt, in bestimmten Milieus eine neue bellizistische Atmosphäre zu schaffen. Das heißt, eine Atmosphäre, in der man sagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass Krieg geführt wird. Wir müssen Krieg wieder als Mittel der Politik akzeptieren. Wir müssen in geopolitischen Kategorien denken. Geopolitik war absolut out seit Hitler, ja, in Westdeutschland jedenfalls. Und jetzt ist Geopolitik mit Macht zurückgekommen, also das Denken in Einflusszonen und entsprechend im militärischen Potenzialen, mit denen man diese Einflusszonen sichert oder ausweitet.
Stopp, ganz kurz, da muss ich Sie ausdrücklich unterbrechen, denn ja, wenn das so wäre, wäre es ja gut. Ich fürchte, leider ist es nicht so. Denn wenn es so wäre, hätte man gesagt, die Ukraine gehört zur Einflusszone der Russen und deshalb mischen wir uns da nicht ein. Was aber passiert ist, und da sind wir dann sozusagen zumindest bei meiner Auslegung, fairerweise, es gibt verschiedene Erklärungen für diesen Krieg. Meine Interpretation ist, die Russen wollten nicht dulden, dass die Ukraine sich dem Westen zuwendet und am Ende in der NATO landet. Das wollten sie einfach nicht dulden, weil sie sagen, es ist unser Einflussgebiet. Stattdessen hat man aber etwas gemacht, worüber Sie ja in Ihrem Buch auch schreiben, vom Westen her. Nämlich man hat sozusagen mit dem besten Gewissen des Völkerrechts und der Menschenrechte und der Selbstbestimmung der Völker im Prinzip eine aggressive Außenpolitik betrieben. Also man hat gesagt, aber wieso, wir bringen euch doch nur Demokratie und Freiheit und jeder, der das nicht will, ist halt unser Feind und der muss zwangsläufig dann weggeräumt werden. Das ist also genau das Gegenteil von Realpolitik, was man gemacht hat.
Ja, ich habe ja auch vorher nicht gesagt, dass das jetzt Realpolitik ist. Ich habe gesagt, Geopolitik kehrt zurück mit der Vorstellung, es geht um Einflusszonen und wir müssen schauen, dass wir unsere Einflusszonen erweitern oder sichern, aber jedenfalls auch erweitern. Und das ist ein neues Paradigma von Politik. Wir hatten Geopolitik abgehakt. Das war eigentlich erledigt, auch durch diese lange Zeit des Kalten Krieges, in der die Einflusszonen abgesteckt waren. Und man sagte, wir rühren nicht mehr dran, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Da wird nichts mehr geändert. Deswegen hatten wir uns daran gewöhnt, dieses Thema ist historisch, das ist vorbei. So wollen wir nicht weitergehen, sondern wir gehen jetzt eher ab 1990 in eine schöne neue Welt der liberalen Demokratie und der ausgeweiteten Wirtschaftsform, des gebändigten Kapitalismus oder wie immer man das nennen soll, die sogenannte Washington-Konsensus, wenn Sie sich da noch erinnern, von 1990. Also ich bleibe schon dabei, die Rückkehr geopolitischen Denkens verbunden mit der Vorstellung, wir müssen uns darauf einstellen, dass Krieg wieder Mittel der Politik ist, ist ein Paradigmenwechsel, den ich noch vor wenigen Jahren für undenkbar gehalten habe, der noch nicht überall angekommen ist. Es gibt Widerstände in der Bevölkerung, es machen nicht alle mit, aber er hat zumindest einen Teil der medialen und politischen Eliten sehr stark erfasst. Und das muss einem schon Sorgen machen.
Nun sagen Sie, es machen nicht alle mit. Ich finde, es machen relativ viele mit. Und vor allen Dingen die, die nicht mitmachen, sind dann wiederum aus anderen Gründen schwer, wie soll ich sagen, schwer vertretbar. Es fällt ja schon auf, dass sozusagen der Mainstream weitgehend mitmacht und nur sozusagen an den politischen Rändern der Protest ist. Sie allerdings haben im Juni 25 ein Papier unterzeichnet, in dem 80 Sozialdemokratinnen eine Kehrtwende der SPD-Linie, weil Sie sind ja ein SPD-Mitglied und waren lange auch ein führendes SPD-Mitglied, in der Russlandpolitik fordern. Wie war Ihre Erfahrung damit?
Also ich vergleiche das mal mit einer Erfahrung, die schon länger zurückliegt. Es gab ja mal einen Kanzler Helmut Schmidt, der war ein sehr konsequenter Realpolitiker, der noch über das hinausging, als Egon Bahr und Willy Brandt vertraten in der außen- und internationalen Politik und hatte deswegen den Konflikt mit Carter, weil er sicherstellen wollte, dass Europa nicht abgekoppelt wird von der US-nuklearen Schutzschirm, weil die Sowjetunion eben nukleare Mittelstreckenwaffen stationierte, die exklusiv aus Westeuropa gerichtet waren. Und da gab es diesen Konflikt und Helmut Schmidt hat dann die USA gedrängt, hier eine Mittelstreckennachrüstung vorzunehmen. Pershing 2 und Cruise Missiles, für die, die noch im Bonner Hofgarten mitdemonstriert haben sollten, da bin ich vielleicht hier der Einzige. Und damit kam die deutsche Friedensbewegung in Gang. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie bei Parteitagen der SPD zähneknirschend einer nach dem anderen diese Politik, ob die richtig war oder falsch, ist jetzt nicht wichtig, diese Politik jeweils eine Mehrheit bekam. Und dann war Helmut Schmidt Geschichte, das heißt, er war nicht mehr bereit, auch anzutreten gegen Helmut Kohl 1982. Und dann kam der nächste Parteitag und dann votierten noch 6 Delegierte. Ich habe das noch in Erinnerung. 6 Delegierte für den alten Kurs, den vorher große Mehrheiten unterstützt hatten. Und ich glaube, dass das erklärt auch die Nervosität mancher Politiker, dass wir in einer solchen Situation auch gegenwärtig sind. Also die Mehrheit, ich glaube auch in der Sozialdemokratie und unter der Wählerschaft dieser Partei, ist extrem unbehaglich bei der Vorstellung, dass wir auf Dauer die entspannungspolitischen Imperative, die so erfolgreich waren, dass sie am Ende dazu beigetragen haben, dass es die Sowjetunion nicht mehr gibt, muss man nämlich auch dazu setzen, dass wir die für überholt halten, sagen, Russland wird auf ewig unser Feind bleiben, wir brauchen keine Kooperation mehr auf dem eurasischen Kontinent, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine Zusammenarbeit für immer ausschließen müssen, damit keine neuen Abhängigkeiten entstehen. Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist nicht wirklich die Überzeugung. Jedenfalls nicht in der SPD. Ich glaube, auch in der Union gibt es viele, denen unbehaglich bei der Vorstellung ist, dass wir auf Dauer in der Weise abhängig bleiben wollen von den USA, zum Beispiel auch von Importen aus dem Nahen Osten. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, ja, können wir uns das wirklich leisten, wirtschaftlich? Ja. Also wir werden mal abwarten. Der Krieg, der blockiert gegenwärtig, der Krieg in der Ukraine blockiert die offene Debatte von Alternativen. Deswegen habe ich auch mit dieses Buch geschrieben. Es ging mir darum, mal klarzumachen, welche großen Linien der Entwicklung, des Denkens dahinter stehen, was sich auf einmal verändert hat und welche Möglichkeiten, welche Perspektiven es möglicherweise für die Zukunft geben könnte. Da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Perspektiven.
Ganz kurz, aber es ist doch interessant, dass, soweit ich mich erinnere, war die UdSSR im Westen, in Amerika sowieso, aber auch in Westdeutschland das Reich des Bösen. Der Kommunismus war böse und bedroht uns und man muss sich vor ihm schützen. Und das war sozusagen von den 50er Jahren, als der Antikommunismus so richtig gesät wurde, eine allgemeine Erkenntnis. Das wussten alle, das war sozusagen nicht hinterfragte allgemeines Kenntnisstand der Dinge. Und es hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte etwas aufgelöst. Heute wird ja so getan, als sei die UdSSR ein verlässlicher Partner gewesen, mit dem man irgendwie gute Erdgasröhrengeschäfte machen konnte. Ja, es gab zwar diese nukleare Gegenüberstellung, aber man wusste, man hat es quasi mit politischen Profis zu tun auf der anderen Seite, die den Status quo akzeptieren. Und Putin ist praktisch die Verkörperung des Bösen. Und das Ganze wird sozusagen sagen, die ganze Rhetorik wird nochmal ausgepackt, was ja auch das könnte man ja auch denken, Leute, ihr habt doch alle einen Knall, weil plötzlich, also im Vergleich mit Putin ist die UdSSR ein berechenbarer, während Putin sozusagen ein wahnsinniger Imperialist ist. Also die Vilifizierung des Gegners, also dass er praktisch das absolute Böse ist, erleben wir jetzt wieder.
Wir erleben es wieder. Ich will an der Stelle vielleicht mal ein bisschen persönlicher werden, weil Sie auch von der Phase des Antikommunismus gesprochen haben. Also in der Tat, es war ein relativ schneller Umschlag zwischen einer antikommunistisch, antirussischen auch, das offizielle antisowjetischen, aber es war eine antirussische Stimmungslage. Und dann in der Phase der Entspannungspolitik auf einmal eine Idealisierung des Ostens. Und ich beziehe einen Teil meines Selbstvertrauens, was meine Urteilskraft angeht, daraus, dass ich damals widerständig war in beide Richtungen. Ich habe dieser billigen Polemik gegenüber dem abgrundtief Bösen da drüben im Osten misstraut. Und ich habe dieser Idealisierung, oder man könnte eigentlich sagen Idyllisierung, ebenfalls misstraut. Ich habe gesagt, die Leute kommen in psychiatrische Anstalten, die in der DDR gegen die Regierung sind. Und es kann nicht sein, dass wir Aufstandsbewegungen wie in der Tschechoslowakei oder auch in Polen, die war sehr stark katholisch, geprägt und sicher auch vom CIA mit beeinflusst, aber das war eine Aufstandsbewegung der Polen gegen diese Fremdherrschaft, dass wir die einfach als illegitim abtun und sagen, nein, das darf nicht sein. Die Solidarność, als die entstand, ich war viel in Italien damals auch, da haben in Italien die Jugendlichen der KPI, der Kommunistischen Partei Italiens, für die Solidarność demonstriert. Und in Deutschland hat sich allenfalls die CSU gelegentlich für die Solidarność ausgesprochen. Und das war links von der Mitte absolut tabu. Ich galt unter meinen politischen, mir nahestehenden Menschen als Antikommunist. War ich auch. Bin ich auch. Ich bin Antikommunist. Ich will keine Diktatur. Und deswegen können mir die Leute diese nicht so leicht jetzt wieder diese neuen Ideologien aufbinden. Ja, wir müssen genauso sachlich und rational analysieren, was ist nun wirklich los weltweit, was geschieht da. Wir können gerne noch mal auf diese Frage eingehen mit diesem ganzen Konstellationsgefüge, was zum Ukraine-Krieg geführt hat. Ist extrem komplex, da überlagern sich verschiedene Konfliktursachen. Ja, also ein innerstaatlicher Konflikt zwischen Ost- und Westukraine, katholischer und orthodoxer, russischsprachiger und ukrainischsprachiger, mit unterschiedlichen Mehrheiten bei Wahlen, überlagert sich mit regionalem Imperialismus Russlands nach der Enttäuschung, dass das mit dem großen Kooperationsprojekt nichts werden würde. Na, der berühmte Vorschlag von Putin, wir machen hier einen großen Wirtschaftsraum von Vladivostok bis Lissabon, hat Putin vorgeschlagen. Und das war nicht gelogen, sondern es war eine Hoffnung. Und es gibt sogar eine berühmte Pressekonferenz, wo George W. Bush einen Lachkrampf bekommt, weil Putin vor der Weltpresse sagt, man könnte sich sogar überlegen, Russland in die NATO aufzunehmen. Reaktion von George W. Bush war ein nicht enden wollender Lachkrampf. Ja, sehr diplomatisch geschickte Reaktion. Und ich glaube, dass wir auch diese Vielschichtigkeit akzeptieren müssen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, diejenigen, die immer dafür plädiert haben, kluge Leute darunter, wie Jeffrey Sachs oder John Mersheimer, das ist ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Es ist zweifellos auch ein Stellvertreterkrieg. Das hat zweifellos auch diesen Charakter. Aber die Tatsache, dass Putin in Anchorage nicht zugegriffen hat, nachdem der andere große Player, nämlich die USA, sagt, wir setzen das nicht fort, zeigt, dass es eben nicht nur ein Stellvertreterkrieg ist, sondern dass da noch andere Motivlagen eine Rolle spielen. Gut, nach 3, 4, 5 Jahren Krieg ändert sich natürlich auch die Motivlage.
Sie hören immer noch den Radio 1 und Freitagssalon aus dem Renaissance-Theater. Und ich sitze hier mit dem Philosophen Julian Nieder-Rümelin. Zum Abschluss versuchen wir mal, einen Blick nach vorne zu werfen, nämlich wie wir da wieder rauskommen aus der Geschichte. Ich finde es interessant, wenn ich das einleitend dazu sagen darf, dass die evangelische Kirche in Deutschland in der Friedensdenkschrift aus dem Jahr 25 rechtfertigende Worte für den sogenannten Präventivkrieg findet, den Angriffskrieg. Also die evangelische Kirche in Deutschland hat einmal eine 180-Grad-Kehre gemacht und sich sozusagen schon mal positioniert, während die katholische Kirche genau den anderen Weg geht. Und dieser neue Papst, ein Amerikaner, jetzt gesagt hat, die Lehre vom gerechten Krieg muss überwunden werden, weil sie zu oft missbraucht wird. Fand ich irre. Ja? Also vielleicht werde ich noch katholisch. Und deshalb meine Frage an Sie tatsächlich, und zwar jetzt wirklich ohne Sarkasmus. Glauben Sie, dass die Kirche und so einer wie der Papst in so einer Situation eine Rolle spielen kann?
Ich glaube schon. Also jetzt, der Papst ist deswegen eine interessante Figur, weil er im Gegensatz zu manchen Vorgängern nicht nur eine sozusagen religiöse oder theologische Autorität ist. Denken Sie an Ratzinger, ja. Sondern darüber hinaus ganz offensichtlich mit hoher Intelligenz sich einlässt auf komplexe Debatten. Ein Thema, was wir heute natürlich nicht mehr aufgreifen, aber ist die Auseinandersetzung um den Status und die Rolle künstlicher Intelligenz. Er hat das selber vorgestellt, er hat selber an dem Text gearbeitet. Er ist übrigens ausgebildeter Mathematiker. Er scheint ein blitzgescheiter Typ zu sein, der im Umgang mit Trump genau den richtigen Ton trifft, der ihn wunderbar immer auflaufen lässt, wenn er von ihm angegriffen wird. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass wir hier einen Intellektuellen im Amt haben, der nicht nur für die katholische Welt, sondern darüber hinaus gewisse Standards setzt. Manche tun sich schwerer, diese Form von, nennen wir es ruhig, Pazifismus, die er vertritt. Ja, der sagt, das kann nicht sein, dass in einer Zeit, in der die Leute die Armut zunimmt und die soziale Unsicherheit zunimmt, dass wir dann so viel Geld für Rüstung ausgeben. Ja? Es kann nicht sein, dass Rüstung wieder zu einem Mittel der Politik wird. Also so ein gemäßigter Pazifismus bekommt dadurch eine gewichtige Stimme und das kann auch außerhalb der Katholizität Wirkung entfalten.
Er hat auch gesagt, dass auch das Recht auf Verteidigung Grenzen kennt. Das wussten wir auch schon, in Wahrheit weiß das auch jeder instinktiv und als der Ukraine-Krieg losging, konnte man das in Deutschland auch lesen. Politikwissenschaftler haben das auch geschrieben oder philosophisch denkende Politikwissenschaftler, aber jetzt kommt der Papst, der sagt, natürlich gibt es das Recht auf Verteidigung, aber wenn die Verteidigung mehr Unordnung und Chaos und Leid erzeugt sozusagen als der eigentliche Angriff, endet auch dieses Recht irgendwo. Und ich finde es, wenn man bedenkt, wie einseitig unsere öffentliche Debatte inzwischen ist, freut man sich ja über jede Form von quasi Autorität und Input, wo man sagen kann, aber der hat noch was anderes gesagt, oder?
Also es ist ja so, dass wir merkwürdige Wolken der öffentlichen Meinungsbildung jetzt erlebt haben in den letzten Jahren. Vor einigen Jahren, wer immer sagte, es ist dringend erforderlich, diplomatische Initiativen zu starten, vor allem auch aus Europa, wurde ja als völlig abgedriftet empfunden. Erst muss die Ukraine siegen, dann können wir über alles Weitere reden. Jetzt sind es zum Teil dieselben Leute, die sagen, ja, wir brauchen jetzt diplomatische Initiativen Europas. Es ist noch vor kurzem von klugen Leuten, ich könnte jetzt hier Namen nennen, in Talkshows gesagt worden, also wenn wir jetzt anfangen hier mit Verhandlungen, dann führt das ja dazu, dass Teile der Ukraine verloren gehen. Jetzt wird gesagt, Kontaktlinie ist der Ausgangspunkt für Verhandlungen. Das heißt, wir erleben eine Wolte nach der anderen. Und diejenigen, die gesagt haben, zu denen gehöre ich ja, wie Sie wissen, ganz am Anfang ergreift die Chance für einen Friedensschluss, die damals massiv diffamiert wurden. Und zwar auch deswegen, weil sie sagten, erst muss die Ukraine einen umfassenden Sieg erringen, dann können wir über alles Weitere reden. da sind nicht die Friedensfreunde blamiert, sondern ihre Gegner.
Das muss ich darauf eben nochmal zurück, das ist mir eben entglitten, dieses SPD-Papier, was ich ja kurz angesprochen
jetzt
habe.
Jetzt nicht von diesen ersten beiden intellektuellen Papieren.
Ja gut, okay, aber was mich gewundert hat bei dieser Debatte, aber vielleicht drehen wir uns dann da jetzt schon im Kreis, ist, dass sozusagen auch Autoritäten plötzlich nichts mehr zählten. Also Leute, die Erfahrung hatten, da hat man... Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man sozusagen mit älteren Menschen umgehen kann, die schon mal irgendwie so dabei waren. Du kannst entweder sagen, wir hören auf dich und auf deine Autorität, oder man sagt, naja, du bist halt so alt und vorgestern, du verstehst gar nicht mehr, was heute passiert. Das sind zwei sozusagen a priori komplett gleichrangige Arten und Weisen, wie man auf ältere Menschen reagieren kann. Und die Öffentlichkeit hat sich ja bei diesem Thema entschieden, so Leute wie Sie oder Hans Eichel, die eben, also wo man jetzt auch sagt, das sind jetzt keine Hippies oder so, ja, die haben überhaupt keine Ahnung, wovon die reden. Ja, die haben das irgendwie immer noch, die sind immer noch in den Träumen von ihrer komischen Entspannungspolitik aus den 70ern. Die sind, was ja auch einfach vollkommen irre ist, weil es praktisch bedeutet, dass man sagt, dass diese Leute im Prinzip irgendwie so senil oder dement sind und nicht mehr wissen, was sie reden. Also man hat sozusagen das Autoritätsargument komplett dem den Teppich weggezogen. Und steht dann jetzt vor dem Problem, dass man im Prinzip niemanden mehr hat, auf den man zurückgreifen kann, der einem irgendwie was anderes sagt. Also muss man einfach von alleine genau das Gegenteil von dem behaupten, was man vorher gesagt hat. Ich will jetzt wirklich nicht klingen wie so ein AfD-Politiker, aber wenn man sich die öffentliche Debatte bei diesem Thema anguckt, dann wird einem wirklich ein bisschen schwindelig. Also,
wir sind am Ende gleich, aber ich will das vielleicht doch nochmal in Erinnerung rufen. Es ist ja noch viel grotesker, als Sie es gerade geschildert haben. Es ist ja so, dass die kalten Krieger, republikanische Sicherheitspolitiker, die immer für eine starke Rolle des amerikanischen Militärs plädiert haben, zum Beispiel John Mearsheimer, ja, oder Henry Kissinger. Noch verrückter, Brzezinski, das ist der Gegenspieler, demokratische Gegenspieler von Kissinger gewesen in den USA, der war Sicherheitsberater ausgerechnet des tauben Carter. Der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der deutsche Titel lautet. Der englische ist The Grand Chessboard, ja, das große Schachbrett. Und dort schildert er ein ganzes Kapitel lang die Rolle der Ukraine und sagt, es wird ganz entscheidend, wenn wir wollen, dass die USA alleinige Supermacht bleibt, was sie ja Anfang, Mitte bis Ende der 90er Jahre und auch noch in den Nullerjahren war de facto, dann müssen wir die Ukraine in den Westen rüberziehen. Das hat strategisch große Bedeutung wegen Schwarzem Meer und Zugang und so weiter und so weiter. Ausgerechnet dieser Brzezinski hat sich dann eingereiht in diejenigen, die in den 90er Jahren noch gesagt haben und Nullerjahren, Vorsicht, Ausweitung der NATO nach Osten, ja, aber nicht bis an die Grenzen Russlands. Die gesamte sicherheitspolitische Elite der USA, ob demokratisch oder republikanisch, hat davor gewarnt. Wer war dieser Meinung? Wer hat diese Agenda geformt? Das ist eine neokonservative, intellektuelle, relativ kleine Elite, die einen erstaunlich großen Einfluss auf beide Parteien, was ihre Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten angeht, dann am Ende gehabt haben, gegen den geschlossenen sicherheitspolitischen Sachverstand dieser Leute. So grotesk ist es. Und jetzt zum Schluss, um das noch, können Sie nachprüfen, wenn Sie es mir nicht glauben. 1997 hält ein gewisser Joe Biden. 97. Ja? Da war er der außenpolitisch wichtige Mensch bei den Demokraten. Eine Rede, wie üblich meandernd, schon damals meandernd. Ja? Und dann wird am Ende, gibt es eine Diskussion. Und dann ringt er sich durch und sagt, gut, ja, NATO-Ausweitung ist sinnvoll, wenn die Europäer zahlen. Wenn die Europäer zahlen und nicht die USA. Ist er dafür. Und dann setzt er hinzu, aber nicht bis an die Grenzen Russlands. Das würde große Probleme beschwören. Joe Biden, 1997, schauen Sie es nach, finden Sie noch auf YouTube. Ja. Das heißt also, wir haben eine merkwürdige Amnesie, einen Gedächtnisverlust, umfassenden Gedächtnisverlust. All das, was mühsam seit 1962 Kuba-Krise gelernt worden ist, stabilitätsorientierte internationale Politik, wird weggewischt durch eine neokonservative Agenda und durch eine neue Generation von Politikern. George W. Bush gehört schon zu dieser neuen Generation. Die sagen, das interessiert uns alles nicht mehr, wir machen es jetzt anders. Und das Desaster müssen wir jetzt leider besichtigen.
Sie haben im Januar geschrieben, Sie hofften auf einen, Zitat, Frieden in Anerkennung der Pluralität der Interessen, Kulturen und Ideologien verbunden mit einem Ende missionarischen Eifers. das verlangt von uns ja auch etwas, nämlich auf den missionarischen Eifer zu verzichten. Trauen Sie uns das zu?
Also wer ist uns? Ich traue es den Bevölkerungen der meisten Demokratien jedenfalls zu. Ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Teilen der politischen Elite man das zutrauen kann. Ich habe es mal so formuliert, manche reiten ein totes Pferd, dessen Reiter schon vor langem abgestiegen ist. Sie verstehen, was ich damit meine. Es war zunächst einmal die USA, die diese Konflikteskalation weltweit, nicht nur was Ukraine angeht, so weltweit vorangetrieben hat. Und dann hat sich die USA eben jetzt von dieser Rolle verabschiedet. Der Reiter ist abgestiegen. Und dieses Pferd ist in dem Sinne tot, als die Chance einer unilateralen Weltordnung, in der die USA mit verbündeten westlichen in Anführungszeichen Staaten, die auf der ganzen Welt lokalisiert sind, die politischen Regeln und die politischen Agenten gegenüber dem Rest der Welt durchsetzt, ist definitiv vorbei. Die BRICS-Staaten zusammen haben heute schon ein höheres Wirtschaftsprodukt als die G7-Staaten zusammengenommen. Das heißt, die Vorstellung, der Westen diktiert der Welt, wie es sein muss, ist vorbei. Und umso früher, dass nicht nur die Bevölkerung, die haben das nämlich schon meines Erachtens weitgehend begriffen, sondern auch bestimmte Teile der politischen Eliten auch akzeptieren, umso besser. Weil ansonsten droht möglicherweise eine schlimme Konflikteskalation. Da gibt es ja so ein paar Möglichkeiten. Taiwan ist eine dieser Möglichkeiten.
Herr Niederrimelin, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und mit uns geredet haben. Wir verabschieden nämlich an dieser Stelle die Hörerinnen und Hörer von Radio 1 und reden hier noch ein bisschen im Renaissance-Theater weiter mit dem Publikum. Das nächste Mal im Juli kommt dann Josef Vogel und wir reden über das Reden, glaube ich. Wir reden so ganz allgemein, weil das ist nämlich dann die letzte Veranstaltung, die wir hier machen in dieser Art. Danach endet dann diese Reihe und mit Josef Vogel ziehen wir sozusagen Bilanz. Erstmal verabschiede ich mich von Ihnen. Danke und tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.